Wunderschönen guten Morgen, lieber Lars.
Guten Morgen.
Zwei frisch frisierte, selbst frisierte vor der Kamera an
Selbst
diesen Seiten, ja.
frisiert, aber ich habe es wirklich selber gemacht.
Nein, ich habe mich von meiner Frau rasieren lassen oder Haare schneiden lassen. Aber
Ja.
immerhin sind wir jetzt wieder frisch wie Proper und überhaupt, wir können uns wieder sehen lassen. Ja, Digitalthemen der Woche. Letzte Woche haben wir ja Clubhouse besprochen, rauf und runter. Und unterdessen ist ja ein bisschen was passiert.
Es ist ein bisschen was passiert. Bist du immer noch auf der Plattform? Also hörst du noch ab und zu mal rein in Gespräche?
Ich habe das letzte Mal reingehört am Freitag, als wir beide ein Gespräch dort gehostet haben.
Ja, ich habe immer noch nicht die Notifications abgestellt. Insofern bekomme ich immer noch jeden Tag, jede Stunde, ich weiß gar nicht, alle 15 Minuten so ungefähr, irgendwelche Alerts, dass ein neuer Talk entweder terminiert wurde oder dass gerade einer stattfindet und gerade jemand über irgendetwas redet. Habe aber auch, also ich höre immer wieder mal rein und es hat ja dann doch, du sprichst wahrscheinlich auf so ein kleines Medienecho an, zum Beispiel, was ja, ich weiß gar nicht, wann dieser Talk war, wo Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von, hilf mir.
Sachsen, Anhalt, Sachsen? Keine Ahnung. Oh Gott, jetzt
Ein,
nochmal abschalten aus.
wo er einen Talk, bei einem Talk teilgenommen hat, wo er sich so fühlte, in vertrauter Runde zu sein und ein paar, wo ist es?
Ich nehme an, es ist Thüringen, wenn ich jetzt drüber
Ich
nachdenke.
glaube, Thüringen, das ist richtig.
Ja.
Wo er in einer vertrauten Runde eben über das gesprochen hat, was er so während der MinisterpräsidentInnen-Konferenzen mit Angela Merkel so treibt, hat Angela Merkel, glaube ich, Merkelchen genannt und hat gesagt, dass er währenddessen, ich weiß nicht, wie viele Level Candy Crush auf seinem Handy spielt. Und ja, das hat dann doch die Runde gemacht, weil Bodo Ramelow anscheinend nicht wusste, dass wenn 1600 Leute zuhören bei sowas, dass das eben kein privater Raum ist, sondern eben ein halb öffentlicher bis öffentlicher Raum und dass da natürlich Journalisten zuhören und die das Ganze dann eben auch zitieren und darüber schreiben und Kommentare darüber schreiben.
Ja, wir wollen es auch gar nicht so lange jetzt hier diskutieren. Ich fand es nur köstlich, ich habe heute Morgen gelesen, dass er hätte doch sagen sollen, das ist jetzt off the record und er hätte keiner darüber berichtet. Also da sind einige Klugscheißer, Entschuldigung, unterwegs, die auch das Medium Clubhouse noch nicht verstanden haben, und die sich da auch, sagen wir mal, was rausnehmen, wo sie einfach keine Ahnung von haben. Auch selbst wenn er da gesagt hat, off the records, wäre es bei 1000 Zuhörerinnen, die nicht alle Journalistinnen sind, entsprechend natürlich rundgegangen. Er hat einfach
Ja.
da nicht realisiert, dass er in der Öffentlichkeit steht. Punkt.
So ist es, genau. Und ich kann da vielleicht noch kurz zu Klapphaus sagen, ein schöner Raum ist der Ruheraum von Leander Wattig, den er auch auf Twitter ist, können wir auch verlinken. Da sind im Schnitt, oder immer wenn ich mal reingehe, sind da so um die 200 Leute drin und da passiert einfach nichts. Es wird einfach geschwiegen.
Ja, da habe ich ins Fettnäpfchen getreten, weil mich irgendjemand da eingeladen hat. Anyway. Ja, die ersten Berichte schon über Konkurrenz kommen jetzt. Twitter Spaces heute im Social Media Watch Blog, was so ein Pendant von Twitter sein soll. Aber wie gesagt, wir wollen es heute gar nicht weiter treiben, sondern ich hatte angeregt, dass wir über ein bemerkenswertes Gespräch entsprechend uns unterhalten. Du hältst schön in das Bild. Wir reden entsprechend über das, ja, es ist ein Streitgespräch, es ist ein Dialog zwischen Rezo und zwischen Carsten Knob, dem FAZ-Herausgeber, und es geht um das leidige Thema Urheberrecht.
Genau. Es ist ja so, dass es eine EU-Richtlinie zum Urheberrecht gibt, die, soweit ich es verstanden habe, Carsten Knob auch ganz gut fand. Also sein Herausgeber mittlerweile, hattest du
Ja.
gesagt, bei der FAZ, der aber auch so in Sachen Digitalen sich gut auskennt, der, glaube ich, auch mal Digitalchef war der FAZ, der selber auch einen Podcast über so digitale Themen hat, den du ja, glaube ich, auch ganz gerne hörst. Also jetzt nicht jemand, der sich halt so gar nicht auskennt, also kein alter weißer Mann, der noch nie was vom Internet gehört hat. Und der fand wohl diese EU-Richtlinie ganz gut, aber jetzt ist ja wohl, geht es ja um die Umsetzung dieser EU-Richtlinie in Deutschland, was ja immer dann der nächste Schritt ist, dass es in nationales Recht übertragen werden muss. Und da ist er wohl gar nicht mit zufrieden, soweit man diesem Streitgespräch dann folgen kann.
Ja, vielleicht kurz versucht zusammenzufassen, hilf mir bitte, weil es ist wirklich nicht einfach. Es geht darum, dass man die Rechte an seinen Inhalten entsprechend behält, als Künstlerin, als Medium, also ob es nun eine Zeitung oder auch Video oder sonstiges ist, und sich die Frage stellt, wie und ob für entsprechendes Zitieren, in welchem Maß auch immer, und das ist auch schon wieder ein Streitfragen, eben entsprechend gezahlt werden muss. Von der Plattform oder eben auch von Verlagen oder was immer, wer immer es nutzt, vor allem die großen Plattformen sollen da eine gewisse Verantwortung genommen werden. Entweder zahlen oder eben über sogenannte Upload-Filter verhindern, dass gewisse Inhalte überhaupt hochgeladen werden.
Ja,
genau. Habe ich es einigermaßen zusammengefasst?
Ich glaube ja. Das Schöne an diesem Streitgespräch ist ja, oder es sind so verschiedene Dinge, die ich da interessant finde. Das eine ist ja, im Grunde sind Carsten Knob und Rezo ja auf derselben Seite. Carsten Knob spricht ja immer von Künstlerinnen und Künstlern, die geschützt werden sollen und meint damit eben unter anderem auch die journalistische Branche und die Medien. Und Rezo versteht sich ja auch als Künstler. Das Gegeneinander, was da aufgemacht wird, ist ja im Grunde das, dass Rezo eben auch Teil dieser sogenannten Netzgemeinde ist oder der so einer neuen Art von Künstlerinnen und Künstler, die eben vor allen Dingen viel mit so, die im Grunde Inhalte, die irgendwer anders produziert, nutzt in YouTube-Videos, auf Twitter, wo auch immer, und mit diesen Inhalten dann etwas anstellt. Und insofern fühlt Rezo sich eben auch von anderen, anderen der Kreativbranche, eben zum Beispiel Journalisten oder eben Verlagen, etablierten Verlagen wie der FAZ oder dem FAZ-Verlag, dann eben auch da sieht er eben auch ein Gegeneinander, dass sie dann nicht unbedingt auf der gleichen Seite sind. Aber letztendlich ist die Seite eigentlich, ja, Künstlerinnen, Künstler versus den Plattformen. Und dass die Plattformen natürlich viel Geld mit den Inhalten anderer verdienen, während sie sich selber nicht als Medienunternehmen sehen, sondern nur als Plattform- oder Technologieunternehmen. Das ist so und das sehen, glaube ich, beide so. Also insofern ist so ein bisschen der Konflikt manchmal so ein bisschen konstruiert, würde ich sagen.
Ja, ich fand jetzt auch sehr interessant, es hat jetzt mit der EU gar nichts zu tun, die Nachrichten aus Australien, dass dort Google sich vielleicht abstellen will, weil dort verpflichtet werden soll, also Google soll an die Verlage was zahlen. Ist ja im Prinzip das gleiche Thema, eben down under sozusagen. Also das ist ein Thema, das uns weltweit entsprechend umtreibt. Ja. Auch mich treibt es um, du weißt ja, dass ich regelmäßig blogge, nun bin ich kein Medienhaus, ich würde mich auch nicht als Künstlerin oder so bezeichnen, aber ich zitiere ja sehr, sehr gerne aus Beiträgen raus. Ja. Und das ist dann natürlich immer dann schon wieder so der Grat. Und es wird auch teilweise... Ja, es ist nicht absurd, sondern man muss sich wahrscheinlich mit solchen Hilfskonstrukten wirklich behelfen. Über 1000 Zeichen, die man zitieren kann, oder analog x Sekunden Video, die man zitieren kann, oder 500 Zeichen, die man zitieren darf, eben entsprechend gestritten. Das heißt, es geht da sehr, sehr ins Detail und ich glaube, mancher mancher Künstlerin versteht es auch nicht so ganz.
Ja, und ich glaube, also eine Lösung ist ja bei diesem Streitgespräch auch nicht wirklich in Sicht. Also sie haben ja beide keine Lösung. Ich glaube, Rezo ist es vor allen Dingen wichtig, dass zum einen eben so diese Kreativszene, dass die halt nicht unterdrückt wird. Das ist das eine. Und zum Zweiten, dass es halt schlicht praktikabel ist. Was er ja sagt, ist im Rechteinhaber, du hast jetzt gerade gesagt, du würdest dich nicht als Künstler sehen, aber letztendlich in der Definition oder worum die beiden eben streiten oder sich unterhalten, ist das ja so. Ich meine, du produzierst Inhalte und stellst sie ins Netz. Also insofern gehörst du natürlich auch dazu. Und Rezo sagt eben, dass es einfach handhabbar sein muss. Also es kann ja nicht sein, dass alle Personen, die etwas ins Netz stellen, und das ist ja, wie gesagt, im Grunde, ich meine, guck dir die Nutzerzahlen von Facebook, von Instagram, von WhatsApp und so weiter an, sind ja im Grunde mehr oder weniger alle in Deutschland, dass die halt alle jetzt einzelne Verträge, Lizenzvereinbarungen mit YouTube, mit Facebook und so weiter schließen sollten. Das ist ja absurd. Und Carsten Knob ist es eben vor allen Dingen wichtig, die Plattform in die Pflicht zu nehmen. Das heißt eben dafür zu sorgen, dass das Geld, was die Plattformen verdienen, die Macht, die die Plattformen haben, eben beschnitten wird zugunsten traditioneller Rechteverwerter oder Inhalteproduzierer wie eben den Verlagen. Und da ist ja das Thema Uploadfilter, ist ja zum Beispiel eins, wo die beiden dann schon sich wirklich streiten. Also Carsten Knob, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja jetzt Uploadfilter nicht so richtig abgeneigt. Also Uploadfilter heißt, dass eben im Grunde schon die Inhalte schon bevor sie oder während sie hochgeladen werden, schon reglementiert sind, dass eben bestimmte Dinge, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Zitat, diesen Artikel hier aus der Zeit vorlesen würde und damit ein Video davon mache und ins Netz stelle, dass das eben schon beim Upload sozusagen verhindert wird. Und Rezo sagt eben, dass es eigentlich ja individuell gelöst werden muss und gar nicht und eben dass eben ja so Vorabfilter, Zensur, wie auch man es nennen mag oder manches nennen, dann eben halt nicht kommen soll. Ich glaube, das ist so einer der Hauptstreitpunkte, die beiden ja dann doch haben.
Upload-Filter, Algorithmen, die es im Prinzip prüfen, was hochgeladen wird, sind ja auch Realität. Ja? Auf Facebook wirst du keinen nackten Busen sehen. Also auch dort gibt es schon einen Upload-Filter. In Deutschland gibt es das nach unserem Kenntnisstand, nach meinem Kenntnisstand noch nicht. Ja? Aber ähnlich wäre es eben, Algorithmen kontrollieren, was da hochgeladen wird, während es hochgeladen wird, und blockieren es, wenn da entsprechende Zweifel bestehen. Und da schließen sich auch schon wieder entsprechende Kreise auch zu anderen Diskussionen um rechtsextreme Inhalte etc. pp. Dort lasst uns jetzt hier mal bei den Künstlerinnen bleiben. FAZ hat also in diversen Beiträgen, ich habe es die letzten Wochen verfolgt, das ist ja die einzige Tageszeitung, die ich noch abonniert habe, immer wieder darüber gesprochen. Und einige der Autoren, es war widersprüchlich, und einige der Autoren haben sich so als Verfechter des Lokaljournalismus gebärdet. Die sagen also, wenn man 1000 Zeichen in Anführung lizenzfrei oder straffrei hochladen kann, gefährde man die Existenz der doch so dringend notwendigen Lokalpresse. Also ich finde es ein bisschen, naja, fragwürdig, auch ein bisschen heuchlerisch, weil natürlich die alte Diskussion immer wieder da ist, wie finanzieren sich heute Verlage? Ja, und da sind wir bei dem Thema Abonnements, was wir eben schon hatten, traditionelle Abonnements, wovon ich kein Freund bin. Da kommt das alte Fass Micropayments hoch, ich bezahle pro Artikel, der mir es wert ist, was bisher nicht funktioniert. Ja. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, was dort entsprechend adressiert wird, und wahrscheinlich muss man einen Kompromiss finden.
Ja, genau, und ich glaube, das sagen auch beide. Also letztendlich, ich glaube, die Quintessenz ist zum einen, es gibt keine Lösung, also es wird halt einfach komplex bleiben, und dass aber durchaus die Plattformen da eben eine Verantwortung haben. Ich glaube, das dem würden wir jetzt auch zustimmen. Also ich meine, YouTube hat natürlich eine Verantwortung, dass für die Inhalte, die auf der eigenen Plattform zur Verfügung gestellt werden, und dass sie da halt was tun müssen. Diese Argumentation, dass YouTube halt wahnsinnig viel Geld verdient und eben auf Kosten der Verlage, ja, finde ich schwierig, muss ich sagen. Also ich finde, das ist eine schwierige Debatte, aber allein schon die Tatsache, du hast das Beispiel Australien genannt, dass das ja auch keine pure deutsche Debatte ist, wie manche da auch immer wieder sagen, dass das ja Deutschland, da sind halt die Verlage so verbohrt und die sind halt die einzigen, die das irgendwie so sehen, ist ja offensichtlich nicht so. Also es gibt auf jeden Fall ein Problem, und das muss halt in irgendeiner Form ja gelöst werden, oder es muss halt irgendwie ein Kompromiss gefunden werden, denke ich.
Ich denke auch, ja, also dann macht man halt statt den 1000 Zeichen 500 Zeichen oder sowas in der Richtung, um es ein bisschen einzuschränken und versucht, eine Lösung zu finden. Vor allem ist es ja auch nicht schwarz-weiß. Es gibt die Künstlerinnen auf der einen Seite, so wie Anrese und andere, ja, die wirklich in der Netz- und Kunstszene unterwegs sind. Es gibt die Verlage vielleicht auf der anderen Seite, da gibt es noch sehr viel dazwischen, ja. Auch wir sehen ja sehr viele Grassroot-Bewegungen, sehr viele regional lokale E-Mail-Newsletter, die von unten entstehen und die mittlerweile auch zum Informationsmedium entsprechend geworden sind. Also man muss wahrscheinlich hier sich streiten und versuchen, ja, einen gangbaren Weg entsprechend zu finden und gegebenenfalls nachzujustieren.
Ja, absolut. Ja, sehe ich genauso. Also mal gucken, wie in welche Richtung das eben weitergeht. Aber ich fand's, ich meine, du hattest ja gehofft, dass du da eine Lösung des Problems findest oder dass es dich weiterbringt. Du hattest ja gesagt, das hat dich nicht wirklich, also du bist nicht wirklich schlauer nach dem Lesen dieses Streitgesprächs, schlauer, als du davor warst. Aber ich habe es trotzdem mit Interesse, also ich fand es eine interessante Diskussion, auch wieder, wie gesagt, auch gerade eben die beiden zu sehen, dass es jetzt nicht jemand ist, also Rezo, der sich halt wahnsinnig gut mit dem ganzen Digitalen auskennt, versus irgendeinem EU-Politiker, da gibt es ja auch genug, oder irgendwelche von Springer, die sich halt angeblich gar nicht auskennen. Also auf der Basis fand ich es wirklich ein sehr inhaltlich auch interessantes Gespräch.
Ja, ein fairer Umgang. Ich meine, die beiden sind ja auch digital kompetent. Ja, das Thema wird uns weiter bleiben, und die Frage Regulierung der großen Plattformen wird auch bleiben. Die haben wir ja unter anderem Aspekt vor 2 oder 3 Wochen diskutiert. Ja, und hier haben wir wieder eine andere Facette entsprechend in Frage Regulierung, und wie werden die entsprechend künftig ihre Plattformen steuern müssen und wie werden sie besteuert werden. Aber damit soll es auch genug sein des Themas Urheberrecht und Uploadfilter. Hast du noch was, mein Lieber?
Ja, du hast mir im Grunde ein sehr schönes Stichwort gerade gegeben mit den regionalen Angeboten oder kleineren Medienangeboten. Ich habe nämlich ein Thema, wo wir schon mal eben bei dem Thema Medien sind. Ich habe gestern etwas gehört, was angeblich die Lösung aller Probleme ist, die durch Social Media entstehen. Und das sind, du hast es eben schon genannt, Newsletter, E-Mail-Newsletter soll angeblich die Lösung aller Probleme sein. Ich habe gestern einen eine Episode des Podcasts Sway, heißt es, von der New York Times, der sehr hörenswert ist. Ich werde ihn noch mal, wir werden ihn auch verlinken, gehört. Und da hat die Journalistin Kara Swisher, heißt sie, den CEO von Substack interviewt. Substack ist ja so eine Technologie-Plattform oder eine Plattform, wo eben Menschen publizieren können, vor allen Dingen Newsletter publizieren können. Und da hat er eben gesagt, dass er eben seine Plattform eben im Grunde als eine Alternative zu dieser Empörungs- und Polarisierungsmaschine Social Media sieht, weil eben diese Plattform und vor allen Dingen eben das Angebot dort, also Newsletter, eben nicht auf dem beruhen, worauf der Erfolg von Social Media beruht, nämlich Interaktion, Engagement. Das heißt, je mehr Likes, je mehr Kommentare etwas bekommt, desto sichtbarer, desto erfolgreicher ist das. Das ist ja im Grunde so, wie Social Media funktionieren, was ja auch das Problem ist, wodurch dann eben auch vieles, was eben sehr, sehr polarisiert, auch sehr, ja, sehr zur Gegenrede aufruft, was eben viel geteilt wird, dass das dann eben auch erfolgreicher ist. Und das soll eben bei Substack, bei diesem Newsletter, bei dieser Newsletter-Plattform eben nicht so sein, laut ihm. Fand ich eine interessante Herangehensweise und ich hatte mir eben Substack mal ein bisschen näher angeguckt und das ist ja im Grunde genau das, was du auch gesagt hattest, dass es eben auch eine Alternative zu den oder eine alternative Medienform ist, eine Alternative zu den großen Medien ist. Substack wirbt ja auch sehr stark damit, dass sie den Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel auf der Plattform schreiben, eben Unabhängigkeit gibt. Heißt, dass sie eben sich von den traditionellen Medien eben unabhängig machen können, selber ein Newsletter oder ein Medium starten können und damit eben Geld verdienen können. Geld verdienen tut Substack selber noch nicht, also sind noch nicht profitabel. Sie verdienen oder bekommen eben noch Geld von Investoren, aber wie gesagt, ich finde so, das Thema Newsletter ist natürlich nicht neu, aber E-Mail ist offensichtlich einfach nicht tot zu kriegen, ist ja auch ein Thema, was wir schon seit Jahren immer wieder haben, dass wir eben auch versuchen, weniger E-Mails im Arbeitsumfeld eben zu schreiben, aber es scheint auf jeden Fall eine immer noch erfolgreiche Alternative zu anderen Medienformen zu sein.
Naja, ich bin natürlich so ein bisschen erstaunt, wenn jemand keine Interaktion will, ja. Das ist ja eigentlich das, wo wir jetzt gesagt haben, wir würden uns eigentlich Interaktion wünschen. Wir würden uns wünschen, dass jetzt nach diesem Pod-Videocast wir ein Clubhouse hätten oder ein Twitter Spaces hätten, wo man dann auch entsprechend Feedback hätte und auch mal diskutieren könnte. Ja. Also auch das sind da wieder unterschiedliche entsprechende Herangehensweisen und Einstellungen zu dem ganzen Thema.
Ja, wobei ich das Problem schon sehe. Natürlich ist das Problem die Diskussion, das Engagement, die Interaktion, die es eben auf Social Media gibt und dass eben Plattformen wie YouTube, aber auch wie Facebook im Grunde dann eben die Inhalte, die halt besonders viel Interaktion hervorrufen, nach oben spülen, dass sie die sichtbarer machen. Das sind dann oftmals Inhalte, die vielleicht nicht unbedingt journalistischen Standards entsprechen. Insofern, ich kann diese Argumentation grundsätzlich schon nachvollziehen, ob da jetzt E-Mail-Newsletter oder so eine Plattform, was ja im Grunde eine Blogging-Plattform ist, wie Substack, da die Lösung ist und dass das jetzt heißt, da wird es jetzt weniger Desinformation, weniger Hate Speech, weniger Gewaltandrohung oder ich weiß nicht was geben. Das würde ich dann doch bezweifeln.
Wir werden es weiter verfolgen. Ja, meine Abschlussbemerkung, wovor du gerne auch noch ein Schlusswort sprechen kannst. Ich wohne ja hier wirklich 400-500 Meter weg von der Software AG und gehe da auch regelmäßig spazieren. In diesen Zeiten kann man ja nicht viel anderes machen. Hab dabei den FAZ Digitech Podcast von Carsten Knop und Alexander Armbruster gehört. Die haben Stefan Schick, einen C-Level-Verantwortlichen der Software AG, entsprechend interviewt und es war ganz lustig, da vorbeizugehen und dann zu hören, wie der sagt, im Cloud-Markt geht eigentlich nichts mehr, die Hyperscaler sind nicht mehr aufzuholen, die Milliardeninvestitionen werden keine Europäer leisten können und damit ist Gaia X zum gewissen Grad halt auch, er hat es nicht so formuliert, das ist jetzt eine Einschätzung von mir, entsprechend marginal, Google, Amazon und Microsoft sind so weit weg, da wird niemand entsprechend das Wasser abgrasen können. Die Deutschen und ich sage, Klammer, die Europäer haben nur eine Chance, wenn sie Nischen besetzen. Munja.
Nischen besetzen heißt dann was? Was wäre dann eine Nische?
Speziallösung. Mhm. Beispielsweise IoT, also Internet of Things. Ja, aber sie haben keine Chance mehr in dem Infrastrukturmarkt, Cloud-Infrastrukturmarkt. Der Zug sei weg.
Also im Grunde bestehende Cloud-Infrastruktur nutzen und dann halt Anwendungen entwickeln, Lösungen entwickeln, die darauf beruhen, aber nicht die Infrastruktur selber.
Das ist wohl auch die Strategie der Software AG, so wie ich es verstanden habe. Tja. Und dann im Zusammenhang kann man dann Gaia-X nochmal diskutieren, wo ich auch nicht so ganz verstehe, wie es da weitergeht. Ich weiß nur, dass die Hyperscaler jetzt mit dabei sind.
Und ich kann mich erinnern, das ist schon ein bisschen länger her, dass du doch mal was Negatives auf Twitter zu Gaia-X geschrieben hast und da auch Reaktionen bekommen hast von jemandem, der das Ganze auch mit verantwortet, soweit ich weiß, oder da genau da im Umfeld ist. Vielleicht kriegen wir ja doch mal jemanden hier in 949, wo wir auch darüber diskutieren können.
Ja, das Ganze ist auch hochpolitisch von der Sache her. Aber schauen wir mal. Hast du noch was? Denn wir sind 9 Uhr und 11 Minuten.
Ich bin durch. Ich höre gleich
nochmal. Bist du durch, jetzt schon, am Dienstag.
Genau, ich bringe mich wieder hin.
Ja, und wir überlegen, ob wir irgendwann wieder eine Clubhouse-Session machen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Danke für diejenigen, die live dabei waren und die, die es im Longtail, in Podcast und Videocast hören. Wir verbleiben und bleiben gesund hoffentlich und bleiben frisch frisiert, um jetzt auch wieder den Kreis zu schließen. Lars, merci, bis später, mein Lieber.
Bis später,
so, tschüss. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier das wieder der Jingle finden. I dachte Jingle. Yeah.